Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn ich versuche, einen Anknüpfungspunkt zum Vortrag von Frau Professor Aßmann zu finden, so war auch darin deutlich zu erkennen, dass Erinnerungskultur durchaus einem Wandel unterliegt und dass es da vielleicht unterschiedliche Phasen gab. Und wenn ich im Folgenden versuche, solche Phasen am Beispiel der Geschichte der Gesellschaft der Ärzte selbst festzumachen, möchte ich als erstes sagen, dass ich mich dabei in Teilen auf die Forschungsarbeit von Josef Lade auch stützen werde und seine Ergebnisse auch verwenden werde, und dafür möchte ich mich bedanken. Und ich möchte jetzt im Folgenden eigentlich 5 Phasen unterscheiden in Bezug auf die Gesellschaft der Ärzte in Wien, und das soll gleichzeitig auch so etwas wie die Gliederung meines Vortrages sein. Die erste Phase ist die unmittelbare Nachkriegszeit, und über diese werde ich auch mit Abstand am meisten sprechen. Und dann kommt die Phase von circa 1950 bis in die frühen 1980er Jahre, eine dritte Phase, die 1980er Jahre selbst, die vierte 1990er bis 2010er. Und die fünfte, die Gegenwart, und diese 4 Phasen werde ich dann etwas kürzer behandeln eben. Ja, die unmittelbare Nachkriegszeit. Der 20. Juli 1945, das sind circa 10 Wochen nach Kriegsende, kommen hier in diesem Haus etwa 100 Personen zur ersten administrativen Sitzung der Gesellschaft der Ärzte in Wien zusammen. Es hat nur ein Vorbereitungstreffen gegeben, genau eine Woche davor, da waren nur 8 Personen anwesend. Und aber schon bei diesem Treffen am 20. Juli werden im Hinblick auf unsere Fragestellungen, Auseinandersetzung mit der Vergangenheit, Erinnerung, 2 ganz zentrale Beschlüsse gefasst. Und das zeigt, glaube ich, ganz klar, am Anfang steht nicht die Nicht-Thematisierung, es steht nicht das Schweigen am Anfang. Das muss man betonen. Das ist keine Besonderheit der Gesellschaft der Ärzte in Wien, das gilt auch für viele andere Institutionen in Österreich. Aber ich glaube, das ist wichtig, das festzuhalten. Vielmehr findet man am Anfang eine Parallelität des Erinnerns mit Entnazifizierungsmaßnahmen, könnte man das nehmen, so, um es vorwegzunehmen, in diesem Fall selbst gestrickten Entnazifizierungsmaßnahmen durch die Gesellschaft der Ärzte in Wien. In der Situation Sommer 1945, mit Kriegsende, ist die NSDAP durch die Alliierten verboten. Es gibt ein Gesetz, das vorsieht, dass sich alle ehemaligen Parteimitglieder registrieren lassen müssen. Diese Registrierung ist gerade in Wien im Juli 1945 noch sehr wenig vorangeschritten. Es beginnt eigentlich erst richtig im Juli 1945, habe ich gelesen. Also die Gesellschaft der Ärzte in Wien fragt sich, ihr Standpunkt ist ja, wir machen einfach dort weiter, wo wir 1938 aufgehört haben. Wie sollen Sie jetzt mit Ihren ehemaligen Mitgliedern umgehen, die Parteimitglieder waren? Es gibt dazu noch keine Richtlinien, daher sind Sie gezwungen, selbst welche zu schaffen. Daher wird bei dieser Sitzung am 20. Juli beschlossen, dass eine Kommission eingerichtet wird, die besteht aus einem erweiterten Verwaltungsrat. Verwaltungsrat ist die Struktur der Gesellschaft der Ärzte, ist so, dass es ein sehr alter Verein, 187 Jahre alt, hat an der Spitze 2 Gremien, nicht nur eines, immer gehabt, nämlich einerseits ein Präsidium und andererseits einen Verwaltungsrat. Und oft treffen sie sich, die beiden Gruppen, auch gemeinsam und treffen Entscheidungen, die den Verein betreffen. Und diese Gruppe wird nun um einige Personen erweitert zu einer Kommission, die Aufgabe hat, also zusätzlich wird beschlossen, man führt nicht einfach die Mitgliedschaften von vor 38 fort, sondern es muss überprüft werden, ob die Leute eben Parteimitglieder gewesen sind. Daher bekommen alle ein Antragsformular zugeschickt, wo auch Fragen zur Mitgliedschaft in der NSDAP und deren Teil- oder Vorfeldorganisationen enthalten sind. Also die früheren Mitglieder müssen das selbst ausfüllen und zurücksenden. Und danach wird das durch diese neu geschaffene Kommission überprüft, ob diese Personen politisch tragbar sind oder nicht. Und diese Kommission ist dann einige Zeit tatsächlich auch aktiv. Ja, das ist die eine ganz wichtige, und wir haben ja im Vortrag von Josef Lade heute schon gehört, letztendlich werden von 156 identifizierten Parteimitgliedern der NSDAP aber dann nur zwei nicht aufgenommen in der allerersten Phase. Ja. Ein zweiter zentraler Beschluss an diesem Tag betrifft eben die Erinnerung an die vertriebenen Mitglieder oder den Umgang damit. Und da wird auf Antrag von Leopold Arzt, viele Personen sind ja heute auch schon angesprochen worden, der Antrag von Leopold Arzt wird angenommen, dass man zunächst eine feierliche Trauersitzung für alle seit 1938 verstorbenen Mitglieder abhalten soll. Diese Trauersitzung soll zu aller Seelen am 2. November 1945 stattfinden. Und der Trauerredner dieser ersten Gedenkrede ist Fritz Reuter. Fritz Reuter, Sie sind ja Gerichtsmediziner, kurz Gesundheitsstadtrat in dieser Zeit, nämlich der ÖVP Wien. Und er spricht durchaus in seiner Rede unterschiedliche Gruppen von Verstorbenen an, nicht nur die, die im Krieg gefallen sind, auch die, die in ihrer ärztlichen Ausübung ihrer ärztlichen Tätigkeit umgekommen sind, aber auch diejenigen, die als zum Zitat im KZ als zu Volksfeinden gestempelte ermordet wurden. Er sagt auch, er versucht eine Aufzählung verstorbener Mitglieder, die aber ganz klar sehr, sehr unvollständig ist, und er spricht auch davon, dass zu zahlreichen vermissten Mitgliedern, über die eben nichts bekannt ist, aber ins Zentrum seiner Rede stellt er die Prominenz. Die zwei mit Abstand bedeutendsten Mitglieder der Gesellschaft der Ärzte in der Zwischenkriegszeit, nämlich der einzige Präsident des Vereins in der Zwischenkriegszeit, Anton Eiselsberg, und dem Ehrenpräsidenten Julius Wagner-Jorek, die eben beide auch inzwischen verstorben sind, 1939 beziehungsweise 1940, die aber beide durchaus in einem unterschiedlichen Verhältnis zum NS-Regime gestanden sind, aber jedenfalls keine Opfer waren. Die zweite Gedenkrede ein paar Monate später, bei der Jahreshauptversammlung 1946 im März, hält Leopold Arzt, der eben in der Frühphase der Gesellschaft der Ärzte Wien ganz sicher in den ersten Monaten 1945 sowieso, aber auch ist er die alleinige zentrale Figur der Wiederrichtung der Gesellschaft. Mit der Wahl des Präsidenten Wolfgang Denck ist er vielleicht einer von zwei zentralen Figuren. Diese Rede hält Leopold Arzt selbst. Und er nimmt exemplarisch nur einen Ermordeten heraus, nämlich den jüdischen Otologen Heinrich von Neumann. Wir haben gerade unterschiedliche Positionen zu Leopold Arzt gehört. Es wird sicher zutreffen, dass er ein Antisemit war. Hier sucht er sich den Heinrich von Neumann aus, um sein Schicksal stellvertretend für die Ermordeten zu berichten. Und im Zusammenhang mit dieser Rede steht eben die Anbringung eines Ergänzungstextes auf der Gedenktafel hier im Stiegenaufgang. Diese Gedenktafel wurde 1927 in Erinnerung an die im Ersten Weltkrieg gefallenen Mitglieder errichtet, und jetzt 1946 wird ein Zusatztext, ich kann jetzt nicht auf die Problematik dieses Textes eingehen, das ist ein eigenes Projekt, das jetzt im Laufen ist, diese Schrift existiert auch so nicht mehr, aber hier wird ein Zusatztext angebracht für die Opfer der Zeit 39-45, und Arzt erwähnt, dass eine Gruppe politisch und rassisch, wie er sagt, Verfolgter die Initiative ergriffen hätte, und ich bin sicher, dass er selbst einer der führenden Personen hinter dieser diesem Zusatztext war. Es war geplant, ab dieser Zeit jährlich bei der Jahreshauptversammlung eine Gedenkrede an die Opfer der NS-Zeit zu halten. Dazu kam es aber nicht, lediglich, also 47, 48 dann nicht, 1949 aber schon wieder. Und da hält der Psychiater Viktor Frankl die Gedenkrede. Und diese Rede Frankls ist dezidiert nun den in den Konzentrationslagern ermordeten Ärzten gewidmet. Ein Zitat aus dieser Rede: Ich möchte vor Ihnen Zeugnis ablegen, wie Wiener Ärzte in den Konzentrationslagern geschmachtet und geendet haben. Zeugnis abzulegen von wahren Ärzten, die als Ärzte gelebt haben und als Ärzte gestorben sind. Er bringt dann 6 Einzelschicksale, die auch deswegen besonders berührend sind, weil er, wie er sagt, alle persönlich gekannt hat und teilweise die Personen selbst im Konzentrationslager noch erlebt hat. Aber im Anschluss bringt Frankl auch eine Versöhnungsgeste. Und ich möchte wieder zitieren: So wollen wir denn nicht nur gedenken der Toten, sondern auch verzeihen den Lebenden. Und Friede allen Lebenden, die guten Willens sind. Also zumindest die Einschränkung mit dem guten Willen fügt er hinzu. Diese 3 Gedenkreden, so unterschiedlich sie sind, stehen am Beginn der Erinnerungskultur der Gesellschaft der Ärzte in Wien, könnte man sagen. Jetzt sind natürlich alle 3 Redner in irgendeiner Form Opfer des NS-Regimes gewesen, wenn auch auf sehr unterschiedliche Art und Weise. Reuter und Arzt waren eben als sehr dem Dollfuss-Schuschnigg-Regime sehr nahestehende Persönlichkeiten, deswegen Opfer des NS-Regimes. Leopold Arzt war auch ein paar Wochen in Haft. Aber es ist natürlich eine ganz andere Erfahrung als die von Viktor Frankl, der 4 Konzentrationslager überlebt hat. Ein weiterer Punkt, der gerade in den ersten Nachkriegsjahren passiert, sind Ehrungen. Damit meine ich vor allem die Ernennung vertriebener Mitglieder entweder zu Ehrenmitgliedern der Gesellschaft oder zu korrespondierenden Mitgliedern. Das sind natürlich symbolische Gesten, aber man muss sich vor Augen halten, solche Ernennungen in beiden Kategorien von Mitgliedern gab es immer schon in der langen Geschichte der Gesellschaft der Ärzte in Wien, aber speziell die Ernennung zu einem Ehrenmitglied ist was Seltenes, was Besonderes. Überwiegend wird nur eine Person pro Jahr bis 2, 3, maximal 5 pro Jahr, würde ich sagen, zu einem Ehrenmitglied ernannt. Aber es, die zu Ehrenden empfinden das als große Ehre. In unserem Hausarchiv gibt es Dutzende Schreiben, auch von amerikanischen Ärzten schon aus dem 19. Jahrhundert, die sich überschwänglich dafür bedanken. Und hier, also als erstes die Ernennung zu Ehrenmitgliedern. 1946 werden eben schon 2 von insgesamt 5 ernannten sind Vertriebene, wobei der Max Schakau heute auch schon vorgekommen ist. Der ist einer der ganz wenigen Fälle, die aus Eigeninitiative, glaube ich, sehr früh wieder zurückkommen und jetzt nicht nur 1946 Ehrenmitglied wird, sondern ich glaube, er ist auch der einzige Vertriebene, der wieder Funktionär der Gesellschaft der Ärzte in Wien wird. Aber das darauffolgende Jahr 1947 bringt eine ganz hohe Zahl von 21 Ernennungen zu Ehrenmitgliedern und darunter 13 Vertriebene. Ich habe hier alle namentlich aufgenannt. Die 3 fettgedruckten Namen habe ich auch mit Fotos hier, den wichtigen Konstitutionsforscher Julius Bauer, den Radiologen Arthur Schüler, den es nach Australien verschlagen hat, und Gottwald Schwarz, über den ich hier eine Seite habe, den Radiologen, der auch es geschafft hat, über England nach New York zu kommen. Und ein paar Worte, weil das einige Besonderheiten sind, zu Gottwald Schwarz, der war in seiner fast 30-jährigen Mitgliedschaft von 1909 bis 1938 immer ein sehr, sehr aktives Mitglied der Gesellschaft der Ärzte Wien. Er hat in diesen knapp 30 Jahren noch knapp 30 Vorträge gehalten. Die letzte Festrede bei der letzten Jahreshauptversammlung 1937, hat dann ein schweres Schicksal in New York, kann aber letztendlich eine kleine private Röntgenstation eröffnen und muss aber auch sogar nach dem Schlaganfall noch weiter arbeiten, also verarmt eigentlich in New York. Aber seine Verbindung zur Gesellschaft der Ärzte in Wien sieht er sehr, sehr aufrecht. Er tritt schon 1946 von sich aus brieflich mit der Gesellschaft der Ärzte in Wien wieder in Kontakt und 1947 wird er zum Ehrenmitglied ernannt und Mitte der 90er Jahre sendet er seine handschriftliche Autobiografie. Ich habe das Titelblatt hier abgebildet, das sind 8-9 Schreibblöcke an die Gesellschaft der Ärzte in Wien und auch aus dieser Autobiografie, ich hatte das Glück, sie circa 2016 hier im Haus zu finden, wieder zu entdecken im Keller. Der Schlusssatz seiner Autobiografie ist, es lebe die Wiener Ärztegesellschaft. Es gibt einen kurzen Text über diese ganze Verbindung, können Sie hier nachlesen auf unserer Homepage. Ehrung zu korrespondierenden Mitgliedern. Wiederum ist das Jahr 1947 ganz besonders herauszustechen. In diesem Jahr, das sind Originalstimmzettel aus dem Jahr 1947, in diesem Fall gibt es sogar zwei, nicht nur von der Jahreshauptversammlung im März, sondern auch vom Juni. Sie sehen, dass hier insgesamt 56 Personen zu korrespondierenden Mitgliedern ernannt wurden und ich habe bei all diesen Personen, die vertrieben wurden, also zwei Bedingungen, sowohl vertrieben wurden, als auch bereits 1933 Mitglied waren, die Zahl 1933 hinzugeschrieben, Sie sehen 41 von 56, also es war offenbar eine ganz wichtige zentrale Strategie in diesem Jahr, vertriebenen ehemalige Mitglieder zu Korrespondierenden zu machen. Sie sehen, es ist auch eine Frau dabei, die Marianne Bauer-Jockel, nur eine, das ist die Ehefrau des zuvor erwähnten Julius Bauer. Anhand dieser Statistik sieht man, dass aber das Jahr 1947 doch eine große Ausnahme war. Also 46, 48, natürlich sind nicht alle Zahlen jetzt 100, es gibt in Einzelfällen, ist es sehr schwer, die Personen zuzuordnen und zu finden. Also 48 könnten es bis 10 sein. Aber diese Frühphase und dann ebbt das ab. Es werden kaum mehr ab etwa 1950 kaum mehr Vertriebene zu korrespondierenden Mitgliedern ernannt. Es beginnt eben jetzt die zweite Phase. Wir haben ja schon über die Gründe, warum sich das aufhört, einiges gehört. Ich würde das hier so nennen, dass eine Verdrängungskultur einsetzt mit der allmählich immer stärker werdenden Reintegration ehemaliger NS-Parteigänger versiegt auch die Erinnerung an vertriebene Mitglieder. In diesen Jahrzehnten ist es wirklich sehr schwer, weitere Ehrungen oder Ähnliches für Vertriebene zu finden. Ich habe einen Fall 1964 und einen 1970. Immerhin Viktor Frankl kann dann 1980 wieder die Festrede bei der Jahreshauptversammlung halten und erhält die höchste Auszeichnung, die die Gesellschaft der Ärzte zu vergeben hat, die Pilotmedaille. Auch 1981 der Festredner ist ein Vertriebener, Hans Popper. Die dritte Phase, die 1980er Jahre, man könnte Waldheim-Jahre sagen, in der Gesellschaft der Ärzte in Wien, ist das die Phase der Präsidentschaft von Karl Hermann Spitzi. Und wir haben über Spitzi heute gehört, wie stark er persönlich in den Nationalsozialismus, in die SS und verwickelt war. Und das wird 1986 eben publik gemacht, öffentlich. In dieser Zeit ist Spitzi Präsident dieser Gesellschaft. Und Spitzi setzt zwei Aktivitäten. Welche Motive er dazu hat, ist eine andere Frage. Erstens, es steht die 150-Jahr-Feier der Gesellschaft der Ärzte in Wien an, 1987. Alle 50 Jahre erscheint eine große Festschrift, so auch 1987. Spitzi engagiert den Historiker Kao Sablik, zu dieser Zeit Assistent bei Erna Lesky im Josefinum, um erstmals für die Geschichte der Gesellschaft der Ärzte in Wien auch das Kapitel der NS-Zeit aufzuarbeiten. Und ich glaube, hier muss ich noch eine kleine Ergänzung machen. Ich glaube, diese Arbeit von Kao Sablik, das sind circa 15 Seiten in dem Buch, sind wirklich die erste fundierte Aufarbeitung, vor allem der institutionellen Geschichte des Vereins in der NS-Zeit und wie der Übergang verläuft bezüglich des Vereins in die NS-Diktatur. Damit ist Kao Sablik sicher nach Isidor Fischer der erste Historiker, der sich da ganz große Verdienste um den Verein gemacht hat. Und bei dem derzeit zu Ende gehenden Forschungsprojekt konnten wir nicht nur an die Arbeit von Spitze damals sehr wertvoll aufgreifen und auch Punkte, die er nicht bearbeitet hat, eben wie das Schicksal einzelner Funktionäre, einzelner Vertriebener, sondern wir konnten auch noch Kontakt zu Kao Sablik knüpfen. Josef Laden und ich haben noch Gespräche und Interviews mit ihm zu Beginn dieses Jahres geführt und er ist dann Anfang April leider ganz plötzlich verstorben. Also eigentlich haben wir gedacht, dass wir diese Veranstaltung auch Kao Sablik widmen könnten. Das ist der erste Punkt, den Spitzi hier initiiert hat. Und der zweite Punkt, nach 1986 jedenfalls, beginnt Spitzi Kontakt aufzunehmen zu ehemals vertriebenen Mitgliedern und sagt in den internen Sitzungen der Gesellschaft der Ärzte in Wien, dass das die letzte Möglichkeit wäre, eine Dankeschuld abzustatten angesichts des fortgeschrittenen Alters der Mitglieder. Dieses Vorhaben, wir sehen hier wiederum die Stimmzettel von 1988, ist aber eher als wenig erfolgreich zu betrachten. Es sind hier, abgesehen von dem Hans Kaunitz, der neben dem zuvor erwähnten Hans Popper, einer der beiden jüdischen Assistenten bei Hans Eppinger war, der jetzt Ehrenmitglied wird, sind eigentlich, es sagen zwar einige vertriebene Österreicher zu, die aber, jedenfalls eine geringe Zahl wird hier aufgenommen. Die nächste Phase ist eigentlich wiederum beherrscht von sehr punktuellem Gedenken. Zu den Gedenkjahren erscheinen in der Vereinszeitschrift Wiener Klinische Wochenschrift historische Aufsätze. Aber nicht zur Gesellschaft der Ärzte, nur allgemein zur Wiener Medizin. Es gibt auch weitere punktuelle Aktivitäten der Erinnerung, wie zum Beispiel, ist der Professor Trummel noch da, das Emmerich-Ullmann-Symposium 2002 hier unbedingt dazuzählen, das im Wesentlichen von Professor Trummel getragen wurde. Emmerich Ullmann war ein ganz wichtiges jüdisches Mitglied der Gesellschaft der Ärzte in Wien, der 1937 verstorben ist. Und schließlich die letzte Phase, die Gegenwart, zunächst wiederum ein punktuelles Gedenken. Die Jahreshauptversammlung 2018 fällt zufällig auf den 13. März. Dadurch wird sie in eine Gedenkveranstaltung umgewandelt. Und man muss sagen, bisher waren das alles punktuelle Initiativen. Erst in der Präsidentschaft Volz-Platzer beginnt eben ab 2022 ein Forschungsprojekt in Kooperation mit Professor Herwig Tschech mit einer systematischen Aufarbeitung, die auch fremdfinanziert, mit Drittmitteln finanziert wird durch Gelder des Zukunfts- und Nationalfonds und durchgeführt wird das Projekt von Josef Lade. Und wir wollen jetzt anknüpfen eigentlich, um diese Formen des Erinnerns sozusagen umzuwandeln in eine permanente Erinnerung. Und ich denke, das kann uns auch gelingen mit dem gerade beginnenden neuen Anschlussprojekt eines Online-Gedenkbuches, um möglichst die Biografien möglichst vieler ehemaliger vertriebener Mitglieder zu dokumentieren. Und damit bedanke ich mich beim gesamten Projektteam und bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank.
Vielen Dank. Erlauben Sie mir zwei Bemerkungen. Wenn es ums Gedenken geht, für mich wirklich jetzt viele Jahrzehnte später faszinierend. Ich habe Ihnen schon gesagt, ich habe von 57 bis 63 studiert. Das war kein Thema. Absolut kein Thema. Das einzige Politische zu dieser Zeit für uns Studenten war, dass am Dienstag die CVer ihren Farbentag hatten und da mit Kapperln und Binden gekommen sind und am Mittwoch die Burschenschaften. Das waren, beide Gruppen waren ungefähr 10, wir haben 300 Studenten im Semester, waren etwa 10%, also 30, aber das ist da Streitereien oder, Frau Professor Hans, Streitereien oder irgendwas gegeben hätte, das war nicht der Fall. Und eine zweite Bemerkung zu Spitze. Ich habe ihn sehr gut gekannt. Spitze war nämlich ein sehr kommunikativer Mensch. In der Spitalgasse gab es das Café Klinik, gibt es längst nicht mehr, ein kleines Kaffeehaus, wo er aufgehalten hat. Aber Spitze hat schon auch zwei Verdienste gehabt. Erstens, es würde Kundl nicht geben, die Firma von Sandoz, weil er war wesentlich an der Entwicklung des oralen Penicillins beteiligt. Und Spitze war wahrscheinlich einer der ersten, der besonderen Wert gelegt hat auf akademische Didaktik. Er hat uns immer wieder darauf hingewiesen, dass man neue Methoden der Vermittlung den Studenten beibringen kann. Und das ist wiederum das Interessante. Ich habe schon gewusst, ich war 81, bin ich ordiniert worden, ich habe schon gewusst, dass er was mit der NSDAP zu tun gehabt hat. Aber so deutlich, wie das heute dargestellt wurde, habe ich dann später gewusst. Aber damals, muss ich zugeben, habe ich es nicht gewusst. Das heißt also, die Gedenkkultur hat stark zugenommen, nicht zuletzt auch durch eure Arbeit, nicht wahr?